Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie ist eine der prägendsten Stimmen, wenn es um Aufklärung, Offenheit und den selbstverständlichen Umgang mit Sexualität und Identität geht. Doch Lilo Wanders ist weit mehr als eine Fernsehfigur oder Ikone der Aufklärung. Sie ist Haltung, Humor und Menschlichkeit in einer Person. Sie klärte Generationen auf, bevor das Internet wusste, wie man Google schreibt. Ihre Stimme unverkennbar, ihr Auftritt unvergesslich. Bühne frei für eine beeindruckende Persönlichkeit und ganz besonders willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Lilo Wanders.
Das ist aber eine schöne Begrüßung. Vielen Dank.
Liebe Lilo, ich freue mich wirklich sehr, dass du bei mir zu Gast bist in meinem Podcast. Und Erinnerst du dich denn noch an deine allerersten Bühnenmomente? Und warst du damals eher schüchtern oder schon nüchtern selbstbewusst unterwegs?
Also konkret Bühnenmoment kann ich gar nicht sagen. Doch wüsste ich, aber das spielte keine Rolle. Es fing viel früher an. Ich war, glaube ich, mit 8 oder 9 Jahren beim Karneval. Und als Oma verkleidet und wurde aufgenommen in die Gruppe der Mädchen. Das war damals in dem Alter so. Mhm. Ne? Die Mädchen für sich, die Jungs für sich. Und ich war nun mal unbestreitbar tatsächlich ein Junge, zumindest von der äußeren Erscheinung, bin aber da aufgenommen worden von den Mädchen. Und als sie dann geschnallt haben, dass unter diesem Oma-Kostüm ein Junge steckt, zumindest vom Körper her, wurde ich sofort verbannt. Dann musste dann die Jungsabteilung erobern, was auch nicht so leicht war. Das war eigentlich damals nicht schüchtern. Das war geschützt durch diese Rolle, wobei ich sagen kann, also zu erkennen, dass in einer Rolle alles möglich ist, hilft dabei, die Schüchternheit zu überwinden. Manchmal muss man jemand anderes sein, um sich selber zu finden oder sogar zu erfinden. Hm. Und jetzt der allererste konkrete Bühnenmoment war bei einer Live-Übertragung des Norddeutschen Rundfunks von einem Platz in Hamburg, wo irgendeine Tante vorne Vollplayback machte von Marianne Rosenberg. Marleen, eine von uns beiden, muss nun gehen. Und ich stand im Hintergrund und machte stumm, also Vollplayback, aha. Das war mein erster Bühnenmoment.
Ja, Wahnsinn. Und du bist ja aufgewachsen in der niedersächsischen, nennen wir es mal Provinz, 1955 geboren in Celle, ne?
Ja, aber Celle hat in dem Sinne keine große Rolle gespielt für mein Leben. Ja. Da war bloß die beste Geburtsklinik und meine Eltern sind dann da nachts über einen Truppenübungsplatz und dann am nächsten Tag mit mir nach Hause.
Ja, ja, du bist dann als junger Mann so ein bisschen auf der Suche vielleicht nach der sexuellen Identität auch nach Hamburg irgendwann gekommen.
Über meine Identität hatte ich schon sehr früh Klarheit. Also ich erinnere eine Situation, da war ich so 3 Jahre alt, ich erinnere es wirklich, und wuselte mit dem Putzlappen hinter unserer Putzfrau durch die Wohnung. Und meine Oma saß in einem Stuhl und betrachtete das und sagte, na, wenn der junge Mann nicht vom anderen Ufer ist. Und dieses Wort habe ich sehr wohl gehört, konnte es aber nicht einordnen. Nur, dass ich mich anders fühlte, war mir damals schon klar. Und rumblicken würde ich heute sagen, ja, zu der Zeit zumindest war ich ein Mädchen in einem jungen Körper und hatte keine Orientierung, weil es gab eben nur Jungs und Mädchen, Männer und Frauen und keine Vorbilder Ende der 50er Jahre, wie man auch anders sein könnte. Und dann habe ich halt mit 14, 15 erkannt, wir hatten ein ländliches Kaufhaus und ich musste mit bestimmten Vertretern verhandeln und ich erinnere mich, dass ich so einen Vertreter begrüßt habe, mich für einen Moment entschuldigt, über die Vordertreppen in den 2. Stock in mein Zimmer gelaufen bin, habe mich umgezogen und die Haare anders gekämmt und bin über die andere Treppe wieder ins Geschäft, habe ihn nochmal begrüßt und so getan, als ob ich mein eigener Zwillingsbruder wäre.
Und das hat der Gegenüber auch sofort abgenommen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er irritiert war. Es war ein Chinese, da war sowieso im Gesicht nicht zu lesen. Aber das waren so Initialmomente, wo ich dachte, ja, meine Schüchternheit kann ich überwinden, wenn ich behaupte, jemand anderes zu sein. Und das war dann auch eigentlich schon der Entschluss, zur Bühne gehen zu wollen.
Hm. Ja, du warst ja damals, und das bist du ja heute auch noch, Ernie Reinhardt. Aber die Figur Lilo Wanders, die ist ja ursprünglich fürs Theater entstanden.
Genau, es gibt 3 Fassungen von Lilo. Die erste war für eine feste Rolle in einem Theaterstück, das wir in unserem Schmidt-Theater als zweite Hausproduktion auf die Bühne gebracht haben. Und dieses Stück spielte in einer Pension und unter anderem stieg da auch eine in die Jahre gekommene Schauspielerin und Sängerin ab. Und der Regisseur hatte mir eigentlich eine falsche Richtung gewiesen und dann ist mir aber eingefallen, ich habe 5, 6 Jahre vorher Evelyn Künicke interviewt und die hat mich ziemlich abfällig und schlecht behandelt, obwohl ich ein bisschen selber mit Schuld war mit der Begrüßung. Ja. Auf jeden Fall, dieses Interview hatte ich noch und dann habe ich gesagt, ich nehme die Künicke und persifliere die unter dem Namen Lilo Wanders für dieses Stück. Und das war eben fester Text. Und dann kam bald danach die Schmidt-Mitternachtsshow. Die ganz Alten werden sich vielleicht noch erinnern. In den dritten Fernsehprogrammen live aus unserem Schmidt-Theater und später aus dem Schmidt-Tivoli. Und da war die Frage, welche Moderationsgestalt ich nehme. Als Gegensatz zu einer gewissen Marlene Jaschke und einem ziemlich rüde auftretenden Herrn Schmidt, gespielt von Corny Lüttmann, meinem Kompagnon. Ja, und dann kam Wanders die zweite quasi als Moderationsgestalt. Und die dritte tauchte auf, als dann die Frage kam, ob ich Wahre Liebe moderieren wolle. Und meine Produzenten den Wunsch hatten, ich sollte die Gäste im Studio so abfällig behandeln, wie das Karl Dall in seinen Shows machte.
Oh.
Und da habe ich gesagt, Leute, wenn ich mich mit Menschen über Sexualität und Partnerschaft und all das drumherum unterhalten soll, dann kann ich nicht so abfällig sein. Dann muss ich zum Menschen werden. Und dann wurde eben aus dieser grellen, parodistischen Gestalt ein Mensch. Und seitdem bin ich im Grunde mit mir deckungsgleich und habe auch natürlich Weiterentwicklungen gemacht. Ja,
ja, aber jetzt kommt die Gretchenfrage, mit welcher Fassung von Lilo Wanders spreche ich denn heute?
Na, mit der heutigen.
Ja, das hilft mir schon mal sehr weiter. Da bin ich ja schon mal guter Dinge für das weitere Gespräch mit dir.
Die wahre Liebe zeigt nicht, der nun auch schon über 25 Jahre zurück, dass das endete. Und seitdem habe ich natürlich als Doppelperson auch Weiterentwicklungen gemacht, habe meine Weltsichten vielleicht angepasst und korrigiert und mein Selbstwertgefühl aufgebaut und anerkannt, dass ich für viele Menschen irgendwie auch eine Leitgestalt bin oder was ins Leben gebracht habe und bin heute eher in Sachen von Zuversicht unterwegs in meinem Bühnenprogramm, als dass ich sehr viel über Sex und das drumherum rede.
Also eine Leitfigur bist du definitiv. Ich bin heute auch etwas befangen, das gebe ich zu. Auch für mich bist du natürlich schon eine Ikone, das sage ich ganz klar. Und Lilo Wanders war ja auch nie für dich eine Parodie, sondern, wie du ja auch selbst mal gesagt hast, eine Liebeserklärung an Weiblichkeit.
Ja, aber eben, muss schon sagen, also die erste Anfassung, das Stück und die Schmidt-Show, das war schon, da war sie eine grelle, oft grenzüberschreitende Persönlichkeit. Und der Mensch kam dann eben wirklich erst mit Wahre Liebe 1994.
Ja, du hast mit Corny Lüttmann dann 1988 das legendäre Schmidt-Theater auf der Hamburger Reeperbahn gegründet. Da war ich übrigens 5 Jahre alt. Wie kann das gehen, wenn du selbst erst gefühlte 40 bist? Ich weiß. Aber wie viel Lebenszeit?
Wanders wird 37, wenn man so.
Oh, rechnet. Ja, gut. Dann habe ich dich ein bisschen älter gemacht. Das tut mir sehr leid. Aber
ich bin eben, habe die 70 hinter mir gelassen.
Ja. Ja, genau. Da wären wir später noch drauf gekommen. Aber 70 ist das neue 60. Das nur am Rande.
Nee. Ja. Das stimmt.
Also, wenn wir nochmal zurückblicken auf 1988. Ja. Ich war damals 5 Jahre alt und natürlich, man erinnert sich, ich erinnere mich so an meine erste Klasse und dann geht's ja irgendwann auch los. Aber wie viel Lebenszeit hast du denn damals, 1988 und kurz danach auf der Reeperbahn verbracht?
Na, die gesamte, also 24 Stunden am Tag, als wir aufgehört haben, auf Tournee zu gehen und deshalb, weil wir auch aufhören wollten, uns das feste Haus gesucht haben, hieß das tatsächlich den ganzen Tag im Viertel sein und den größten Teil des Tages und der Nacht im Schmidt-Theater zu verbringen. Also wir haben in der Anfangszeit morgens im Büro gesessen und Programme vorbereitet und Gastspiele bei uns im Haus. Und mittags saß einer dann immer im Kassenhäuschen, wir haben die Tickets verkauft und abends standen wir auf der Bühne und hinterher haben wir auch noch die Honneurs gemacht bei den Gästen, die im Kneipenbereich geblieben waren. Mhm. Also da bin ich manchmal erst um 2-3 Uhr nachts zu Hause angekommen und hatte dann aber in den ersten Jahren auch die Pflicht, die Kinder in den Kindergarten zu bringen, bin dann also um 7 wieder aus dem Hause.
Ja.
Das kann man wirklich nur, wenn man jung ist.
Das glaube ich. Du hast ja auch 3 Kinder.
Ja.
Ja, und diese Verantwortung, die...
Also altersmäßig sehr eng zusammen sind. Der Große ist Jahrgang 85 und die beiden Kleinen sind Jahrgang 87. Und die Kleinen, ja, ich habe so alte Kinder, die sind älter als Lido Wanders.
Ja, wie das geht, oder? Man kann es ja kaum glauben. Aber wie war das denn damals? Da war ja nichts mit 9-to-5. Es gibt ja heute mittlerweile, klar, TikTok, Instagram, die ganzen Social-Media-Kanäle. Das gab es ja alles noch nicht. Wie oft bist du denn während deiner Arbeitszeit auf der Straße, auf der Reeperbahn angesprochen worden? Konntest du überhaupt die Straße entlang laufen, ohne da ständig pausieren zu müssen?
Also das Viertel war in gewisser Weise dankbar, dass wir das Schmidt aufgemacht haben. Wir waren integriert auf dem Kiez und der Kiez war auch bei uns zu Gast. Und wir haben nichts Übles erlebt. Also von wegen Schutzgeldforderung oder sowas, nix.
Ja.
War nix. Aber wir hatten auch 2 versierte Gastronomen, die schon jahrelang auf St. Pauli gearbeitet haben und die ihre Kontakte hatten. Und wir waren das war volkstümlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Viertel wurde immer einbezogen in unsere Shows oder auch in die festen Stücke. Insofern, bin ich angesprochen worden? Ich glaube nicht. Und wenn ich auf der Bühne war, wo der Erkennungswert dann eben vorbereitet wird, dann sah ich ja sowieso anders aus als im Privatleben. Also insofern,
Und es gab auch nicht die vierte Version von Lilo Wanders, die dann selbst Schutzgeld eingeholt hat.
Das läge mir sehr fern.
viele kennen dich ja auch aus der Kultsendung Wahre Liebe. Wie hat dich diese Sendung persönlich verändert?
Währenddessen eigentlich kaum. Erst im Rückblick ist mir aufgegangen, dass viele Menschen dieses eher Unterhaltungsformat, war ja eine kommerzielle Sendung, bei Vox eben mit Werbeunterbrechung, als Aufklärungssendung sehen. Und wenn ich jetzt auch rückblickend drauf schaue, dann ist da auch was dran. Also ich hatte eine sehr gute Redaktion, die sehr sauber journalistisch gearbeitet hat. Und wir haben im Grunde auch jedes Thema abgedeckt, was mit Sexualität zu tun haben könnte. Und das war dann auch befreiend für die Zuschauerschaft, zu erfahren, dass man nicht das einzige Ferkel ist mit einer Besonderheit, sondern dass es noch andere gibt. Und für mich selber war das ein großer Spaß. Ich hatte nie Probleme, frei über Sexualität zu reden und hatte den Schutz der Rolle immer noch. Und wenn ich mir heute alte Ausschnitte angucke, da amüsiere ich mich doch hin und wieder sehr. Ja,
ja, du hast dieses Format von 1994 bis 2004 moderiert auf Vox, das hast du schon erwähnt. Du wurdest ja zur Aufklärerin der Nation. Ich kann mich auch noch erinnern, da saß man dann irgendwann mal abends im Wohnzimmer und hat sich so ein bisschen informiert. Ich kann mich noch an ich glaube, du hattest diese roten Lippen und natürlich diese Stimme, die man ja auch nicht vergessen hat. Mhm. Und was uns übrigens ein bisschen verbindet, denn du hattest in deinem Format, in deiner Sendung, glaube ich, auch oft über natürlich Fetisch und Tantra und so weiter gesprochen. Ja. Bei mir in meinem Podcast hatte ich kürzlich einen Gay-Tantra-Trainer, Armin Heining. Und der hat mir viel erzählt, der war mal Benediktinermönch und hat dann die Zeit im Kloster nicht so ganz spannend gefunden. Mittlerweile gibt er Tantra-Unterricht. Also, und der hat ja auch erzählt, Mensch, Lilo Wanders, also der ist auch mit dir aufgewachsen.
Ja, alle, die jetzt so über oder ab 40, sage ich mal. Also letzte Sendung im Dezember 2004. Wenn man damals 15 war, dann war das schon sehr gewagt. Also kann man sich ausrechnen, alle über 40, sage ich mal, haben irgendwann mal die Sendung geguckt, die insgesamt 545 Sendungen hatten, allein in Deutschland 750 Millionen Zuschauer, also eine Dreiviertelmilliarde. Und dadurch ist eben auch meine Figur, bin ich, ins kollektive Gedächtnis geraten.
Das bist du. Und die Sendung hatte oft mehr Sachkenntnis als viele moderne Ratgeberformate. Das soll auch mal erwähnt sein.
Yeah.
Ja. Auf die Frage, wie viel Lilo Wanders in Ernie Reinhardt selbst steckt, hast du einmal gesagt, wenn man sich selbst erfunden hat, ist man mit dem identisch, was dahinter steckt. Wie viel von Lilo steckt dann jetzt in Ernie Reinhardt und umgekehrt?
Naja, wir sind deckungsgleich, ohne dass ich spaltungsirre bin. Ich weiß sehr genau, was ich mache. Und natürlich gibt es die öffentliche Version. Also, wenn Lilo Wanders gefragt ist, taucht sie auch auf. Und selbst aber, wenn ich privat irgendwas unternehme, passiert es den Leuten, dass sie mich auf einmal Lilo nennen. Und es ist ihnen gar nicht bewusst oder sie entschuldigen sich und ich sage dann, ist das sowas von Wurscht, nennt mich wie ihr wollt, nur nicht sagt das da.
Ja gut, das ist auch nicht wirklich ehrenhaft, wenn man dich so ansprechen würde. Ja. Es gibt ja diesen starken Satz von dir, Lilo war nie eine Parodie auf eine Frau, Lilo war eine Liebeserklärung. Also diese Liebe hat auch all die Jahre angehalten.
Ja. Ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich das gesagt habe, aber tatsächlich habe ich wohl auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Also die Bezeichnung Drag wäre falsch, weil Drag lebt aus der Übertreibung. Travestie ist es natürlich im ursprünglichen Sinne, weil andersgeschlechtlich gekleidet und auftretend. Aber Female Impersonator, also ein Damendarsteller, und dann aber auch bei allen Übertreibungen der frühen Jahre mit einer gewissen Dezenz. Und ich hatte das große Glück, als Privatperson bis in meine 40er hinein ohne Schminke als Frau durchzugehen. Einfach durch mein Verhalten und durch meine Art zu reden und jemanden wahrzunehmen. Also ich weiß noch genau eine Situation, das muss 85 im Sommer gewesen sein. Da hatte ich meinen Erstgeborenen vom Bauch gebunden und bei einem Gang durch St. Pauli kam ich ins Gespräch mit einer älteren Frau und als wir uns verabschiedeten, sagte sie, grüßen Sie mal Ihren Mann, der muss ja froh sein, dass er so eine nette Frau hat. Und ich hatte kurze Hosen mit unrasierten Beinen an. Und ich habe es nie vergessen, weil ich am selben Tag noch eine Brille aus dem Optikerladen geholt habe und die Verkäuferin nach hinten rief, ist die Brille für Frau Reinhardt fertig? Also ich müsste gar nicht auf die Tube drücken, auf die Make-up-Tube, um als weibliches Wesen durchzugehen. Und das hat mir natürlich vieles erleichtert.
Na, das spart ja auch ein bisschen Geld bei der Schminke.
Ja.
Du warst ja eine der ersten öffentlich bekannten Travestie-Künstler im deutschen Fernsehen und du hast ja auch wesentlich zur Enttabuisierung von Sexualität und Diversität beigetragen. Was bedeutet dir denn der Begriff Queerness heute verglichen mit den 90er Jahren?
Also ich benutze ihn gerne. Ich weiß, das stößt nicht immer auf Gegenliebe bei Menschen, die sich davon subsumiert fühlen. Aber LGBTIQ finde ich auch genauso unansehnlich. Ich komme eben aus einer Zeit, als im allgemeinen Denken und Fühlen und Wissen es nur zwei Geschlechter gab. Und es gab Wechsel und dann war das aber auch meistens noch mit Sexualität verbunden, heterosexuelle Männer, die sich weibliche Kleidungsstücke beim Sex und so weiter und so fort. Also ein riesen Klumpatsch. Und da hat sich einiges ja geklärt. Wir können heute anerkennen, dass es wirklich unendlich viele Geschlechtermöglichkeiten gibt und es uns nicht ansteht, von außen zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, weil es letzten Endes ja niemanden wehtut und außerdem auch meistens nicht mal selbst gewählt ist, sondern mitgegeben. Und insofern ist Queerness heute was anderes, abgesehen davon, dass das Wort damals noch gar nicht benutzt wurde. Also,
Ja, Liebe hat viele Facetten. Liebe Lilo, dein aktuelles Buch heißt Waren Sie nicht mal Lilo Wanders? Jetzt stelle ich diese Frage an Lilo Wanders. Ja? Eine Frage, die klingt ja auch so ein bisschen nach Vergänglichkeit. Warum genau dieser Titel?
Ach, das war eigentlich eine ganz witzige Situation Ende der 90er Jahre. Also als ich auf dem Höhepunkt der Bekanntheit war, bin ich natürlich in privater Gestalt mit einem Taxi zum Hamburger Flughafen gefahren und da sagte der Taxifahrer, waren Sie nicht mal Lilo Wanders? Und da war ich total beleidigt wegen der Vergänglichkeits- oder Vergangenheitsform, weil ich wirklich gerade auf dem Höhepunkt war. Und dann habe ich aber sehr gelacht und habe mir gedacht, wenn ich mal meine Lebenserinnerung schreibe, dann nehme ich das als Titel. Das finde ich klasse.
Ja. Und an wen richtet sich dein Buch eher, an die Neugierigen, an die Fans oder an Suchende im Allgemeinen?
Ach, ich glaube an beide. Es ist ein Coming-of-Age-Buch letzten Endes. Und ich habe inzwischen ja auch schon einige oder sogar recht viele Reaktionen bekommen. Und Leute finden sich selber drin, sei es aus der Zeit, also Mitte der 50er Jahre bis in die heutige Zeit, oder auch in einem Akzeptieren der eigenen Identität oder auch in den Kämpfen. Neulich sagte eine Frau, dieses geprügelt werden und als Obstinat eingestuft werden, das kennt sie auch und hat sie sehr berührt, weil sie nie darüber gesprochen hat, dass sie als Kind verprügelt wurde. Also es gibt ganz viele Facetten, wo sich die Lesenden auch wiederfinden können. Und ein bisschen erzähle ich ja auch chronologisch, was mit dem Schmidt-Theater war. Also zumindest alle unsere Stücke, die wir damals gespielt haben, habe ich in Stichworten oder in Kurzfassungen mit reingenommen. Irgendwie als Chronist unserer Zeit auch, ja.
Und beim Schreiben war das dann eher ein Rückblick oder eine Abrechnung oder vielleicht auch ein Befreiungsschlag für dich?
Ach, das gärte ja schon lange in mir, dieses Buch. Und es dann die Erinnerung in eine Form zu bringen, und ich habe sehr weit zurückreichende Erinnerungen eben, war schon für mich auch eine Form von Katharsis, wäre zu hoch gegriffen, aber doch nochmal so ein Prozess des Erkennens und des Selbsterkennens und Einordnens. Und insofern hat mir das gut getan und ist mir auch relativ leicht gefallen. Ich war dann irgendwann im Fluss und es ist... ja, hat sich dann alles gefügt.
Ja, so
musste akzeptieren, dass der Verlag einiges am Anfang gestrichen hat. Das habe ich immer eingesehen. Ich habe sehr viel Vorgeschichte erzählt über meine Eltern und Großeltern. Und das musste gekürzt werden, weil ab Seite 30 sollte dann ich als Person auch vorkommen und nicht nur das, was vorher geschehen ist. Und das habe ich eingesehen. Da habe ich die Kürzung gerne hingenommen, ja.
Ja gut, vielleicht wäre es auch spannend gewesen. Ich weiß ja nicht, wie viele Seiten insgesamt für so ein normales Buch vorgesehen sind. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber ich kann mir vorstellen, so ein Lebensweg steckt ja auch voller Selbstzweifel, Selbstfindung, Höhen und Tiefen, gerade auch bei dir. Gab es denn beim Schreiben Momente, in denen du gezögert hast, bestimmte Passagen öffentlich zu machen?
Ja, ich habe einiges abgemildert. Also will ich jetzt gar nicht beispielhaft erzählen, weil dann würde ich mich ja selber verraten. Aber manches war herber, auch im Beruflichen, als ich es schildere. Und andererseits, aber viele dieser Ereignisse liegen 30 Jahre oder länger zurück. Und insofern ist es dann eine Episode in meinem Leben, die nicht mehr die Wichtigkeit hat, wie sie hatte zu aktuellen Zeiten. Ja? Ja. Also insofern kann man milder werden.
So ja, das wollte ich gerade sagen. Das wird man doch eh im Alter, oder?
Nee, nicht unbedingt. Manche werden auch böser. Aber ich habe ja sowieso Verständnis für fast jeden Fall. Nicht Entschuldigung. Also wenn jemand, wie soll ich sagen, moralisch so handelt, dass ich das nicht akzeptieren kann und möchte und will, verstehe ich doch, warum manche Menschen so handeln, wie sie es tun, aus ihrer Geschichte heraus. Das steht mir auch manchmal im Wege, weil ich dann viel zu milde bin. Es gibt aber einen anderen Punkt, wenn jemand zweimal was Ähnliches mit mir veranstaltet, dann geht das große Kontobuch auf und dann werde ich ganz böse.
Oh.
Aber das habe ich eben alles nicht so ausgepackt, wie ich es jetzt erzähle. Ja.
Dann nehme ich mal an, dass du heute auch keine Namen nennen wirst, die das schon mal erfahren mussten.
Nein.
Ja, ist ja auch kein investigativer Podcast.
Also, ich bin ein Kämpfer, eine Kämpferin für Harmonie und Versöhnung und würde ja gegen mich selber handeln. Wie ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich mit Ironie und Sarkasmus nichts mehr anfangen kann. Unsere Lebenszeit ist zu kostbar, um gemein zu werden oder boshaft. Das ist vielleicht alles ein bisschen naiv, aber es hat sich für mich als richtig herausgestellt.
Ja, das ist ja auch vielleicht die richtige Einstellung, um gesund alt zu werden.
Ja.
Also nicht zu viel ärgern und vor allem sich morgens auch in den Spiegel schauen können und sagen können, okay, ich lasse mich nicht aus der Fassung bringen.
Ja, und der Selbstzweifel bleibt trotzdem immer. Immer und immer wieder. Ja, das hat aber eben auch mit diesen frühen Kindheitsjahren zu tun.
Ja, ja, du schreibst sehr offen über das Alter, über Wandel, die Öffentlichkeit. Wie war es denn für dich, sich selbst in Worte zu fassen, wenn man jahrzehntelang in Klammer eine Rolle gespielt hat? Also wie authentisch kann man so ein Buch, eine Biografie dann wiedergeben?
Oh, das hängt davon ab, wie ehrlich man sich selbst gegenüber ist. Und ich habe viele Jahre gehabt, wo ich auf langen Autofahrten über das Leben und die Menschen und mich nachgedacht habe und hin und wieder auch nochmal blitzartig Erkenntnisse hatte. Also zum Beispiel, mich hat es immer zu den Behinderten, würde ich nicht sagen, aber zu den Verletzten gezogen, die auch manchmal psychisch nicht ganz gerade waren, und habe immer gedacht, diese gegenseitige Anziehung besteht darauf, dass ich noch verletzter bin und noch kaputter bin. Und dann habe ich mal in einer Fernsehserie, das war Six Feet Under, großartig, da fragt die Tochter die Mutter, warum gerate ich immer an die Kaputten? Und da sagt die Mutter, weil du so Heide bist. Und da ist mir ein Kronleuchter aufgegangen. Ach so. Also, und seitdem ich diese Erkenntnis hatte, dass die Verletzten bei mir ihre Heilung suchten, kann ich damit anders umgehen. Und früher war es so, ich komme in einen Raum, da sind 200 Leute, ich weiß, der Irre da hinten ist meiner. Und heute empfinde ich das etwas anders.
Ja, so verändern sich die Zeiten.
Entschuldige bitte.
Das machen wir gerne.
So
viel Zeit muss sein. Das ist völlig okay. Es gibt ein weiteres Lieblingszitat von dir, das ich gefunden habe. Ich hoffe, das kommt von dir, aber nach meinen Informationen hast du das gesagt. Die Menschen sind neugierig auf Sex, aber bitte nur, wenn er schön verpackt ist. Wann ist denn Sex schön verpackt, liebe Lilo?
Auch an diesen Ausspruch erinnere ich mich nicht. Da klingelt bloß was, wo die Ellen soll mal gesagt haben, Sex ist nur gut, wenn er schmutzig ist.
Ja.
Vielleicht beruht es das darauf. Ich weiß es nicht. Ich habe leider dann doch manchmal Gedächtnisprobleme. Ich habe sehr viel gesagt im Laufe meines Lebens. Also heute würde ich sagen, Sexualität schön und gut. Das ist einfach die Kirsche auf dem Sahnestück der Liebe. Und die Liebe macht alles möglich. Das sind so eher Kernsätze, die ich sagen würde. Gut verpackt. Ich kann nur sagen, wenn es im Alter macht es noch mehr Spaß, weil es überhaupt nicht mehr diese Hemmungen gibt, dass man sich irgendwelchen Schönheitsidealen unterwerfen müsste. Da geht es um Komplizenschaft und Freude. Und insofern würde ich diesen Satz vielleicht von damals, wenn er wirklich von mir ist, eher in Frage stellen. Ja.
Da geht's erst richtig los. Hattest du denn in deiner Karriere jemals das Gefühl, auch vielleicht falsch verstanden worden zu sein von Medien oder vom Publikum oder von der Politik? Gab es diese Zeiten?
Nee. Ich bin dann immer so mit mir ins Gericht gegangen, dass ich gedacht habe, ich habe vielleicht was falsch gemacht. Also wir haben als Familie Schmidt und auch eben Conny Littmann ganz speziell Obszönität als Gesellschaftskritik verstanden. Mhm. Und auch ich habe früher öffentlich Sachen gesagt, auf der Bühne, in der Rolle, wo ich heute sagen würde, nee, würde ich nicht mehr machen, war damals vielleicht richtig und angebracht, auch in der Zeit betrachtet. Aber das macht man einfach nicht mehr. Aber das liegt eben auch vielleicht an meiner gewandelten Einstellung zu mir selber und zum Leben allgemein und zur Liebe und zum Sex und zum Tod und allem.
Ja. Welche Reaktion auf dein Buch Wahnsinn nicht mal Lilo Wanders hat dich bisher am meisten berührt oder vielleicht auch irritiert?
Irritiert hat mich im Grunde nichts. Ich habe durchweg positive Reaktionen entweder direkt oder dann auch in irgendwelchen Rezensionen erlebt. Irritiert hat mich, dass mir eine Leserin zwei Fehler nachgewiesen hat. Und das hat mich echt geärgert, dass ich da nicht besser recherchiert habe, weil ich ansonsten alles recherchiere. Und zwar habe ich den Beginn der Schmidt-Fernsehshow auf 89 gelegt und es war wohl Januar 90.
Das kommt vor.
Ja, aber es ärgert mich. Und dann habe ich einen Gast erwähnt und die kann es gar nicht gewesen sein, weil sie da schon tot war. Also,
naja, gut, aber das passiert. Aber durch Fehler wächst man.
Ja. Nee, aber was mich wirklich freut, ist, dass eben Menschen mir erzählen, ich habe von mir selber so viel da drin auch gefunden.
Ja.
Also ein Schicksal ist zwar immer individuell, aber eben auch gleichzeitig hat es eine Allgemeingültigkeit. Und das bedeutet, dass wir Verbundenheit fühlen mit anderen Menschen. Und das ist hilfreich, um dieses nicht immer leichte Leben überhaupt zu leben.
Ja, ja, das ist richtig, ja. Was war denn die mutigste Entscheidung, die du jemals beruflich getroffen hast?
Also als allererstes fällt mir jetzt ein, dass wir mit Wahre Liebe mit der Sendung mal in den Knast gegangen sind.
Oh.
Und ich meine mich zu erinnern, dass ich fürchterlichen Bammel hatte und ganz viel Angst, mich da zwischen die Strafgefangenen zu setzen. Es war ein Männerknast. Aber es war im Rückblick und dann gleich unmittelbar danach auch ganz, ganz toll, weil die sich freuten, dass sie wahrgenommen wurden. Auch in Bezug auf Sexualität und Liebe und alles, was dazugehört. Und ich war froh, dass ich das gemacht habe. Aber das war wirklich, da gehörte schon ein bisschen Arsch in die Hose. Ja.
Ja, und du bist ja heile wieder rausgekommen.
Ja, ich komme ganz oft aus Situationen, in denen ich vorher denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffen wir das, schaffe ich das? Und dann werde ich von einem göttlichen Funken geküsst und es klappt.
Ja, das ist auch sehr gut. Aber du hast ja auch früh über Sexualität gesprochen, bevor es Mainstream war. War das für dich eher Aufklärung oder Provokation oder vielleicht auch so eine gewisse Notwendigkeit, die du verspürt hast?
Ich wusste und habe es natürlich auch gespürt, dass es viele Menschen danach hungern, dass bestimmte Themenkreise angesprochen werden. Und sehe mich da sogar in gewisser Weise in einer Art Schamanenrolle. Ich lasse durch mich durchfließen, was die Menschen bewegt und interessiert, wo sie vielleicht selber in sich erstmal keine Antwort finden. Ich lasse ihre Frage durch mich durchfließen und versuche, eine Antwort zu geben. Und möglicherweise erreicht es dann auch die Fragenden und hilft dabei, etwas mehr Klarheit über sich selber zu gewinnen. Das ist jetzt sehr hoch formuliert.
Hm.
Aber wenn du mich schon so fragst, ja.
Ja, nee, ich frage das auch, weil ich mir vorstellen kann, dass dir ja heute auch immer noch sehr viele junge, queere Menschen begegnen und du gibst ihnen ja wahrscheinlich auch was mit auf dem Weg, aber vielleicht können sie dir ja auch etwas noch für die Zukunft mitgeben, neue Generation.
Ja, ich finde, Es ist ja so, dass man in Zehnerschritten die Generationen sieht. Ich finde die jetzt um die 20 herum interessant. Mhm. Da ist was Neues und was ganz Unbefangenes und Schönes und auch was Kämpferisches für das Gute, Wahre und Schöne. Die Generation da drüber ist eher, weiß ich nicht, angepasster, keine Ahnung. Mhm. Die 40-Jährigen, Entschuldigung, sind eher wertkonservativ, aber konservativ, auch mit so einem bürgerlichen Familienbild.
Ja.
Ich kann das gar nicht so genau einteilen. Es gibt ja überall immer die Ausreißer sowieso.
Ne? Ich glaube, man wird auch, wenn man älter wird, und ich stelle das bei mir fest, ich bin jetzt 43 geworden, ich bin auch deutlich konservativer als noch vor 10 Jahren.
Auch das gehört zum Leben dazu. Werte bewahren. Ja. Konservativ ist ja nichts Negatives. Das heißt ja, man bewahrt Werte. Aber wenn das dann auch noch gekoppelt wird mit der Offenheit, dass man immer noch Überraschungen erleben kann und etwas mitkriegt, was einem vorher nicht auf dem Zettel stand, dann ist das ja nicht schlecht. Ja, hat doch was. Ja.
Kommen wir noch mal kurz zurück zu deinem Buch Wahnsinnig Malilo Wanders.
Ja.
Was war das Überraschendste, das du beim Blick auf dein eigenes Leben wiederentdeckt hast? Gab es da irgendwas?
Weil ich, ohne jetzt ganz egozentrisch zu sein, mich sehr viel mit mir selber beschäftigt habe, also auch mit mir auch zu Gericht gegangen bin und Erkenntnisse gewonnen habe über meine Befindlichkeiten, gab es beim Schreiben selber keine großen Überraschungen. Nee, muss ich sagen, es ist erfreulicherweise hatte ich keine Schreibhemmung, es ist geflossen. Und ich hatte dann über die wahre Liebezeit hatte ich 40 Seiten geschrieben. Und zwar alleinstellend, stehend.
Ja.
Und ich hatte einen tollen Lektor, der hat dann diese ganzen 10,5 Jahre mit eingebaut in die Gesamtbiografie und auf eine sehr gute Art und Weise, dass ich mich nur gefreut habe. Aber das, es ging eher so um formelle und Punkte, ne? Wie kann man das jetzt auseinanderzerren? Weil ich habe dieses große wahre Liebe-Geschichte Kapitel ziemlich am Anfang geschrieben,
ja.
Weil das am leichtesten floss und dann die Kindheit und dann die mittleren Jahre. Insofern gab es keine Riesenüberraschung für mich selber. Nee, nee.
Gibt es denn eine Rolle, in der du gerne mal aufgetreten wärst, wenn du dich völlig frei hättest entscheiden können? Theater, Film, Serie, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus?
Ich habe viel Theater gespielt. Das ist natürlich in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Also von Göttermutter Juno in Orpheus in der Unterwelt bis zu Albert aus Käfig voller Narren oder die Mutter in Barfuß im Park habe ich auch gespielt. Ja, also da ist noch so ein Punkt. Ich hätte gerne mal eine Anerkennung bekommen in einer vielleicht etwas schrägen, aber durchaus nicht als schwul definierten Männerrolle. Also einen etwas schrägen Tatortkommissar hätte ich gern gespielt. Ich bin nicht undankbar, was ich mir selber und damit Lilo verdanke. Aber das ist so ein bisschen so, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich werde reduziert darauf, ja, das ist sowieso eine Naturträne. Also bringt nur das auf die Bühne, was sie sowieso ist. Aber ich spiele eben auch, ja. Und Lilo Wanders zu sein, ist für mich nicht ein wie auch immer geartetes Bedürfnis. Warum es sich nun ergeben hat, dass diese Identifikation ausgerechnet mit so einer Frauenfigur passiert ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich bin nicht, wie soll ich sagen, drag by heart. Also es ist mir kein Lebensbedürfnis, mir einen Fummel anzuziehen. Ich habe meinen Kindern früher immer gesagt, die waren Theaterkinder, Papa zieht den Blaumann an und geht auf Schicht. Ne? Und dass ich mich so mit meinem Beruf identifiziere, steht auch mal wieder auf einem anderen Blatt. Aber letzten Endes diente Anerkennung, dass ich als Schauspieler auch was leisten kann, in einer von außen geschriebenen Rolle, das fehlt mir ein bisschen, ja.
Und sag mal, wer erbt denn diesen ganzen Fummel in 100 Jahren, wenn du mal irgendwann so alt wie eine Galapagos-Schildkröte wirst? Gibt es dann irgendwann ein Lilo Wanders-Museum?
Nee. Ich bin gerade umgezogen, habe dabei auch meinen Fundus sehr aufgeräumt und habe im Dunstfeld von Olivia Jones Laden in Hamburg einem jungen Travestiedarsteller die schmalen und schlanken Kleider überlassen.
Oh, wie schön.
So werden sie weitergetragen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass ich fürs Museum gefragt werde. Ich weiß, dass im Schwulenmuseum in Berlin lagert der ganze Keller voll mit Nachlässen und Vorlässen und das wird niemals geordnet werden. Insofern verschenke ich lieber zu Lebzeiten die Dinge und trenne mich dann auch von etwas. Ein paar der Staatsgewänder habe ich natürlich noch im Fundus hängen und das, was ich aktuell benutze für meine Programme und so.
Also dieses lange Leben wünschen wir dir natürlich, aber stellen wir uns mal vor, du stündest nochmal am Beginn deiner Karriere. Glaubst du, dass Lilo Wanders heutzutage dann eher bei TikTok zu finden sein würde?
Wenn ich jetzt jung wäre, ja, bestimmt, bestimmt. Aus meiner heutigen Situation heraus bin ich eben altmodisch. Ich bin bei Facebook unterwegs und ein bisschen bei Instagram. Aber Instagram ist nicht mein Medium, das ist so schnell, da kannst du nicht nochmal gucken und ich bediene es trotzdem, soweit ich Lust habe. Ja, ich könnte da geschäftstüchtiger sein. Und neulich hat mir mal jemand was von TikTok geschickt, wo so die Figur Lilo Wanders über die Jahrzehnte sich veränderte. Also schön gemacht, aber eindeutig KI. Das heißt, das Gesicht war nicht meins unbedingt jedes Mal. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht sollte ich das Medium mir doch mal ein bisschen genauer angucken und ob ich da nicht auch ein paar Schnipsel reinstreue. Mal sehen, weiß ich noch nicht.
Na dann sei mal froh, dass wir heute nicht über OnlyFans gesprochen haben.
Was ist das? Das ist eine Pornoseite, ne?
Oder? Ja, so eine Porno. Ich bin ja selbst nicht so der größte Konsument von OnlyFans, aber ich weiß, dass sogar Sportler dann auf diesem Portal sind. Also da fragst du natürlich jetzt den Richtigen. Das ist so ein, man kann dort, ich glaube, Videos hochladen und so weiter, aber man kann auch ein bisschen freizügiger werden und dann kann man seinen Abonnenten anbieten, für einen festen Betrag im Monat diese Inhalte dann gegen extra Geld sich anzuschauen.
Ach, und dann so getragene Unterhosen verschicken und sowas?
Das kann ich dir gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Also ich möchte es nicht ausschließen, dass es das gibt, ja. Das ist.
Ach ja, die Frau von dem Wendler bedient das Ding da. Ist das nicht so?
Ja, ich glaube auch, ja, ohne da jetzt irgendwie Vermutungen anzustellen, aber also wir stellen fest.
Ja.
Wir stellen fest, Lido, wann, das ist nicht bei OnlyFans, vielleicht in 2 Jahren oder vielleicht auch in 4 Wochen nach diesem Podcast. Wir werden das ganz genau beobachten. Gibt es denn, gibt es ein Thema, über das du nie öffentlich gesprochen hast, das dir aber total wichtig ist, aber nachdem du nie gefragt wurdest?
Eigentlich fällt mir da jetzt nichts ein. Nein, ich bin zu vielen Themen befragt worden. Ich beziehe auch Stellung, aber es gibt kein Need, jetzt irgendwas noch rauszudrücken, was ich bisher noch nie gesagt hätte. Nee, kann ich zufrieden sein. Alles gut.
Und was ist für dich persönlich ein gelungenes Leben, rückblickend?
Also von der Höhe meines Alters heraus zurückblickend stelle ich fest, es hatte alles einen Sinn. Auch wenn ich in Krisen war oder auch in ganz dramatischen Situationen und verletzt war und traurig war, gab es eben auch die glücklichen Momente. Und die Erkenntnis ist, nichts dauert ewig. Das Glück nicht, aber auch das Unglück nicht. Alles verändert sich. Wir sind in einem Fluss und wir sollten des Lebens ganze Fülle ausnutzen, ohne jetzt hedonistisch zu sein. Ne? Also einfach nur genießen und Genuss und egal was es kostet und so weiter, sondern alles einmal ausprobieren, ob es einem gemäß ist und dann eine Einordnung vorzunehmen, was das Leben für einen besonders oder persönlich bedeutet. Ja. Also rückblickend bedauere ich nichts. Es wäre manches leichter gewesen ohne bestimmte Ereignisse, aber es hat alles seinen Sinn. Ja.
Und wenn wir mal noch nach vorne blicken auf die nächsten 50, 70 Jahre, die du noch auf dem Buckel haben wirst, liebe Lilo, was hast du denn noch vorgenommen?
Ich bin unsterblich, ja.
Ja, also, ist so.
Absolut. Nein, jedes Leben ist endlich und natürlich mache ich mir da Gedanken und ich erfahre von Altersgenossen und Genossinnen, dass sie ganz ähnlich ticken wie auch ich. Also ich war im Sommer beim Klassentreffen und so. Ich glaube, der Tod wird allgegenwärtiger, ohne Angst einzujagen. Natürlich kann man auch mit 35 vom Omnibus erfasst werden oder sehr jung an einer Krankheit sterben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann vorbei ist, rückt immer näher. Und das muss nicht mit Angst besetzt sein, aber es ist eine Erinnerung daran, dass die wichtigen Dinge auch wichtig genommen werden müssen und die unwichtigen nicht mehr unbedingt behandelt werden müssen. So. Und ich habe mir vorhin gesagt, ich bin unsterblich. Das versuche ich mir auch anzunehmen, aber das kann ich irgendwie nicht so ganz.
Ja, also wir wünschen dir, dass du noch sehr viele Jahre auf deiner Agenda hast. Und wenn es mal irgendwann zu Ende geht, vielleicht wirst du von dem Fummel auf der Reeperbahn erschlagen, dann ist es zumindest ein schöner Punkt.
Also, wenn, dann trage ich ihn eigentlich nur berufsmäßig und dann halt nur auf einem Himmel. Ja.
Nein, also, liebe Lilo, wir wünschen dir alle, dass du noch sehr, sehr alt wirst. Und ja.
Ich kann den Hörerinnen und Hörern was sagen. Da ist manchmal eine Scheu, wenn man selber jünger ist, mit alten Menschen über den Tod zu sprechen. Also aus meiner Erfahrung, meiner ganz persönlichen mit mir selber und auch mit der Generation über mir, alte Menschen sind dankbar, wenn sie als Gesamtes wahrgenommen werden und nicht geschont werden. Weil das ist sofort eine Einordnung, die der Entmündigung gleicht. Man möchte, weil innen drin ist ja alles. Da ist der junge Mensch, da ist der mittelalte Mensch und eben der alte Mensch, der dann auch sich nach außen zeigt. Aber wir sind das Gesamte. Und wir können denken und fühlen und wir werden nicht blöde. Es sei denn, wir werden dement. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also das würde ich mir wünschen, dass man als Gesamtes erkannt wird.
Ja, du hast einen Vorteil, denn bei mir in meinem Podcast war auch schon der Sensenmann zu Gast. Ja, tatsächlich.
Der Tod, der auch als Kabarettist auftritt.
Ja, so ein bisschen ein Berliner oder Brandenburger, der das Dengeln lernt oder lehrt. Das war ein sehr spannender Podcast, eine sehr spannende Folge. Aber ich wollte eigentlich etwas anderes noch zum Ende erzählen. Es gibt diesen einen Witz über Johannes Hesters, der ja auch, ich glaube, 107, 108 Jahre alt geworden ist. Und also es klopft bei Johannes Hesters zu Hause an der Tür und er schleppt sich dann mit letzter Energie dorthin und öffnet die Tür und vor der Tür steht der Sensenmann und Hesters atmet schwer und der Sensenmann atmet ebenfalls schwer mit seiner Sense und Hesters dreht sich kurz nach links und sagt, Simone ist für dich.
Ja, habe ich erwartet. Mir fällt
So.
dabei ein, die wunderbare Schauspielerin, die wahrscheinlich heute keiner mehr kennt, Tilla Durieux, die hat ihre Lebenserinnerungen unter dem Titel geschrieben, meine ersten 90 Jahre. Und das finde ich auch klasse.
Das ist super. Also da freuen wir uns auf das nächste Buch von dir, liebe Lilo. Also ich sag von Herzen danke. Das war eine klasse Unterhaltung mit dir. Danke für deine Zeit, für deine Geschichten und auch danke dafür, dass du mit deiner Stimme und vor allem mit dieser Persönlichkeit nach wie vor Räume öffnest, in denen man einfach mal selbst sein darf. Alles Gute weiterhin für dich, ein langes Leben und ich freue mich auf ganz bald.
Ich danke dir für deine schönen Worte.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.